Wie kannst du erfolgreich führen und dabei gleichzeitig noch authentisch sein? Genau diese Frage und noch viele andere Fragen hat mir Laura Maria Wellnitz gestellt. Ich war eingeladen in ihrem Podcast und das Thema ist für dich auch hier interessant. Deswegen möchte ich dieses Interview gerne mit dir teilen. Wenn du mehr übrigens zu Laura Maria Wellnitz erfahren möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, mal in Folge 190 reinzuhören. Da habe ich sie interviewt zum Thema Stimm- und Sprechtraining. Super spannende, inspirierende Folge gewesen, die total viel Mehrwert für dich bietet, weil du es direkt auch in der Praxis umsetzen kannst. Aber heute soll es darum gehen, wie du führen kannst und dabei gleichzeitig authentisch sein kannst. Also wie führst du, ohne dich dabei zu verstellen? Und genau das beantworte ich heute hier in diesem Interview. Also viel Spaß beim Zuhören.
Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar hier diesmal zum Thema authentische Führungskraft werden. Und da habe ich mir diesmal Unterstützung an Bord geholt, und zwar von Helge Schreder. Helge ist Familienvater von 3 Kindern und war selber viele Jahre in der Führung tätig, um dann aber in der Coaching-Ausbildung festzustellen, dass Führungskräfte es ja gar nicht so leicht haben, damit sich selber und andere zu führen. Und das war für Helge der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, er wird jetzt selber auch Coach für Führungskräfte. Und genau deshalb habe ich Helge hier diesmal bei uns mit dabei, damit wir dich so ein bisschen ausquetschen können zum Thema Führen und vor allem authentische Führungskraft werden. Hi Helge, schön, dass du da bist.
Hallo Laura, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Mich würde als erstes ja schon mal interessieren, wir haben ja schon so ein bisschen dieses Thema immer wieder angerissen, dass Aufregung und Anspannung, wenn wir Vorträge halten oder wenn wir Präsentationen halten, uns ganz oft sehr, sehr stark einschränken und uns dann so vom Authentischsein abbringen. Wie gehst du denn selber bei Vorträgen, Präsentationen, ja, oder auch eigentlich bei so Interviews, wie wir das jetzt hier auch machen, mit Aufregung oder Anspannung um?
Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, was das für ein Vortrag ist, was das für eine Aufnahme oder was das, worum es da geht. Weil ich finde das immer ganz wichtig, dass man da auch unterscheidet, mache ich das zum ersten Mal oder mache ich das mehrfach? Also ganz konkret jetzt, heute ist nicht der erste Podcast hier, deswegen bin ich jetzt tendenziell weniger aufgeregt. Als ich meinen ersten Podcast hatte, war ich natürlich total aufgeregt. Und ich glaube, das ist erstmal schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt selber gewisse Sicherheit bekommt, dadurch, dass man es einfach häufiger gemacht hat. Und gleichzeitig, ich finde immer eine sehr, sehr schöne Frage bei solchen Dingen, die ich mir dann selber stelle, gerade wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, da fühle ich mich jetzt nicht ganz so komfortabel, dass ich mir dann überlege, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn ich jetzt mal an unseren Podcast hier denke, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ich könnte mich verhaspeln. Gut, dann würde es vielleicht auch sogar noch von dem einen oder anderen Zuhörer als besonders authentisch wahrgenommen werden. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, boah, das wäre mir total peinlich, dass ich mich hier verhaspelt habe, dann könnte ich ja auch dich, Laura, einfach fragen, kann man das nachher rausschneiden? Von daher ist das Risiko relativ niedrig. Und dann habe ich meistens auch, dann sage ich dir, okay, dann kann ja eigentlich nichts passieren, dann traue ich mich mal. Meistens passieren die Dinge ja gar nicht. Also auch wenn ich mir das Schlimmste schon denke, dass ich mich verhaspeln könnte oder dass irgendwas falsch laufen könnte, das passiert ja gar nicht, sondern das passiert ja nur in unserem Kopf. Und wichtig aber finde ich, wenn ich diese Sorge habe, mir die bewusst einmal klar zu machen und dann halt darauf zu reagieren und zu sagen, okay, was wäre denn dann, wenn das so ist? Eigentlich gar nicht so schlimm, weil meistens ist es halt auch wirklich gar nicht so schlimm. Alle Dinge, die wir glauben, dass sie schlimm sind, sind dann meistens entweder so Szenarien, die gar nicht passieren, oder wenn man mal genau drauf schaut, sind die gar nicht so schlimm.
Das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, dass du gerade gesagt hast, es ist nur in unserem Kopf so schlimm, ja. Wobei unser Kopf uns ja teilweise ganz schön doll das Leben zur Hölle machen kann. Klar, in so einem Podcast-Interview, ich würde die Sachen auch tatsächlich rausschneiden, wenn du mich drum bittest. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du hast wirklich auch gerade als Führungskraft einen Vortrag und da geht's jetzt wirklich um was, beispielsweise vor der ganzen Abteilung, wo du auch wirklich weißt, du hast nur diese eine Chance, das jetzt zu machen und da ist jetzt keine Möglichkeit und es geht ja auch wirklich um was, dann ist es ja oft auch so, dass wir so eine gewissen Ängste entwickeln, dass da genau diese Horrorszenarien irgendwie angehen, was passiert dann? Und der Mensch kann ja oft nicht unterscheiden, ist das jetzt wirklich echt oder passiert das gerade nur im Kopf? Das heißt, diese Stressreaktion, die dann passiert, Herzschlagen oder auch so eine flache Atmung, das passiert ja dann tatsächlich, wenn du so eine Situation hast, wo du auch wirklich merkst, vielleicht kannst du ja dich sogar an eine Situation erinnern, wo das mal der Fall gewesen ist, wo du so richtig dolle Anspannung und Aufregung hattest.
Ja.
Was machst du denn dann, wenn das so ist?
Also erstmal hilft mir auf jeden Fall bewusstes Atmen, also gerade auch dieses flache Atmen, also dieses bewusste in sich hineinatmen, einfach mal bewusst Entspannung zu lassen. Wenn dann jetzt auch noch wirklich die Zeit dafür ist, einfach mal bewusst in sich hineinfühlen, einfach mal so gucken, wie geht's mir denn gerade eigentlich und was macht das hier gerade mit mir? Und gleichzeitig finde ich es immer wichtig, auch dann, wir lernen ja nur aus der Vergangenheit. Also wir lernen ja zum Beispiel, nehmen wir das ganz klassische Beispiel, weil du auch gerade sagst, dass ich ja, als Familienvater da ganz oft mit von betroffen, dass wir ganz viele Dinge, nehmen wir mal das klassische Beispiel, die Herdplatte. Ich weiß noch nicht, dass die heiß ist, ich muss aber drauffassen, dann ist sie heiß. Und genauso können wir es auch umdrehen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mal irgendwann eine gute Präsentation gehabt. Was lief denn da besonders gut oder was waren da aus meiner Meinung als derjenige, der es vorgetragen hat, was waren da die Erfolgsfaktoren? Und dann würde ich halt versuchen, mich darauf nochmal zu konzentrieren, so mich so ein bisschen auf dieses Gefühl einlassen, was damals so besonders gut geklappt hat. Und das hilft mir meistens schon, dass ich so ein bisschen in den, ich finde kein anderes Wort als dieses englische Wort, den State dazu bekomme, also dass ich so ein bisschen selber davon überzeugt bin, dass das eigentlich gut ist. Weil ich glaube, wenn wir selber von etwas überzeugt sind und wirklich das wirklich fühlen und sagen, das ist jetzt genau das Richtige, dann ist das meistens auch genauso.
Ist auch wirklich total wichtig. Was mir dann sofort einfällt, sind so Leute, die dann sehr hohe Ansprüche an sich haben und denen das sehr, sehr schwer fällt. Vielleicht kennst du das von dir auch. Ich kenne es von mir auf jeden Fall. Dieses Gefühl, ich kann doch gar nicht selber sagen, dass ich das wirklich super gemacht habe. Dann wäre ich ja arrogant oder dann würde ich ja irgendwie mich loben oder sowas. Und das darf ich ja nicht. Eigenlob stinkt oder sowas. Was glaubst du denn, warum fällt uns Menschen das oft so schwer, selber auf einen Vortrag zu schauen, den wir gehalten haben in der Vergangenheit und zu sagen, hey, ich habe das total super gemacht? Weil sofort geht ja bei den meisten diese Selbstkritik an und da hätte ich noch anders machen sollen, das hätte ich noch machen können und da hätte ich noch. Also, was meinst du, woran liegt das? Warum sind wir so?
Ja, einmal das, was du gerade schon gesagt hast, das macht man nicht so. Das haben wir schon ganz oft gehört, dass es halt so, dass es sich nicht schick ist, besonders sagen, dass man toll ist. Das meistens halt, wie gesagt, muss nicht, aber kann halt zum Beispiel in der Erziehung passiert sein, dass man einfach, dass einem selber unangenehm ist, dass man auch mal gute Leistung hat. Da würde ich jetzt zum Beispiel spontan als Lösung sagen, okay, ich habe irgendwann vielleicht mal ein positives Feedback, eine positive E-Mail, eine positive SMS, eine positive WhatsApp-Nachricht, was auch immer bekommen. Und die würde ich mir dann zum Beispiel screenshotten und einfach mal schauen, okay, da hat jemand anders gesagt, dass ihm das geholfen hat, das hat sich gut angefühlt für ihn. Das könnte zum Beispiel schon mal zusätzlich helfen, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, weil ganz oft ist es ja so, gerade so was das Thema Selbstbewusstsein und innerer Kritiker angeht, dass wir entweder haben wir Menschen, sind wir der eigene wieder dazu, dass wir zum Beispiel sagen, das war vielleicht nicht so gut, hätte ich das anders machen sollen. Also das eine Extrem, sage ich mal, wo man sich an sich selbst zweifelt, was du gerade schon gesagt hast, oder das andere Extrem, was ja auch nicht so angenehm ist. Ich bin eh der Beste hier und alles, was ihr sagt, prallt an mir ab wie ein Teflon. Und das ist ja, es gibt ja da keinen Schwarz oder Weiß eigentlich, sondern es ist meistens, wenn man mal so drauf schaut, wenn man Sachen besonders gut kann, dann ist man ja wirklich auch sehr von sich überzeugt. Und dann würde ich halt eher darauf gucken, woran liegt das denn, dass ich da vielleicht noch nicht so überzeugt bin? Wie kann ich mir selber diese Sicherheit geben? Und wenn ich mit, also dieses Thema, was du gesagt hast, mit hoher Anforderungen oder beziehungsweise hohe Erwartungen an mich selber, haben halt auch total viele Klienten von mir. Und das sind immer so Antreiber, die wir halt in uns haben. Ich möchte es gerne perfekt machen oder ich möchte es gerne genau richtig machen. Das darf kein zweites Mal passieren. Das sind ja so ganz viele Glaubenssätze, Muster, die wir halt selber ganz oft gehört haben und die selber auch dazu führen, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und da finde ich es zum Beispiel immer wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, diese Antreiber, welche meine Antreiber sind, und sie dann auch mal bewusst zu hinterfragen. Ich gehe dann meistens mit meinen Klienten her und wir stellen die dann einfach sozusagen vor Gericht. Also wir gucken, wo hat
Ah, das ist
das
schön.
geklappt? Also wo stimmt das? Wo stimmt das zum Beispiel, dass du nicht gut bist? Und wo hat aber vielleicht jemand anders schon mal gesagt, das war doch ganz gut? Und dann überlegen wir, wie realistisch das ist, dass es halt überhaupt eintrifft. Und dann ist meistens ergeben sich dadurch schon wieder neue Muster, neue Sätze. Und die kann man sich halt ganz schön einprägen, weil die sind halt meistens dann auch der Wortwahl des Klienten. Und das macht es ihnen dann einfacher, damit halt umzugehen. Gerade in solchen Situationen und gerade in solchen herausfordernden Situationen hilft das einem dann, weil das halt auch wieder Sicherheit gibt.
Ja, auch so schön mit dem Kritiker, den du gerade auch angesprochen hattest, generell dieser innere Kritiker. Ich habe ganz oft gehört, immer sowohl für mir selber kenne ich den, ich kenne ihn auch von Klienten, vielleicht kennst du den selber ja auch, dieses egal was du machst, es ist nie gut genug, weil immer irgendwie noch mehr geht. Wenn wir uns den jetzt also quasi mal vorstellen, dass wir den vor Gericht stellen und mit dem arbeiten, dann habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass wir zwar dann auch sagen können, nee, guck mal, das hast du gut gemacht und das hast du gut gemacht und das hast du gut gemacht. Und dann sitzt du so da und denkst dir, ja, okay, habe ich gemacht, ja, aber du fühlst es halt nicht.
Ja.
Das ist ganz oft irgendwie so eine Schwierigkeit, dass man zwar auf der verbalen Ebene das sieht und sich aber denkt, tja, und? Nee, es reicht trotzdem nicht. Was würdest du dann, oder was können wir dann machen, wenn das
Also
so?
es reicht trotzdem für mich selber nicht, dass ich sage, das sagen, Laura hat jetzt gesagt, das war ein gutes Podcast-Interview, aber ich fühle irgendwie, boah, ich habe da nur Quatsch erzählt, so ungefähr, ne?
Genau, ungefähr
Ja.
in der Art, ja.
Ja, also gibt viele Möglichkeiten jetzt so spontan. Was mir zum Beispiel mal bei Präsentationen sehr geholfen hat, ist, mich vorher die Präsentation einmal durchzugehen und mich dabei aufzunehmen. Also wie wirke ich? Und sieht das trotzdem irgendwie, also es ist natürlich ein anderes Setting, ne? Also wenn ich dann von meiner Frau das vorgeführt habe,
Ja, klar.
ist das nochmal was anderes, als wenn ich das nachher von der Belegschaft mache.
Ja.
Aber dieses Setting kann mir trotzdem schon mal helfen, um so ein bisschen da reinzukommen, worauf möchte ich besonders achten? Also das eine Vorbereitung zu machen, ne? Worauf möchte ich besonders achten und wie wirke ich vor allen Dingen in der Situation? Und da ist halt auch zum Beispiel so die eigene Körpersprache, dass man das halt auch, dass es zu dir selber passt, ne? Das, was du ja auch schon vertrittst, dieses Authentische, also dass sich halt auch für mich gut anfühlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, also ich bin jemand, der sehr viel gestikuliert und viel erzählt mit Händen und nutze die halt sehr gerne. Und wenn das aber jetzt zum Beispiel zu einem anderen nicht passt, das auch dann nicht zu machen, sondern es muss sich halt auch für dich gut anfühlen. Und wenn ich es halt, glaube ich, schon mal gemacht habe, dann sind wir wieder so bei dem Punkt, den ich als erstes gesagt habe, ich es halt schon einmal gemacht habe, weiß ich halt schon, worauf ich achten soll oder worauf ich mir andere Leute auch gesagt haben, worauf ich achten könnte, dann könnte das zum Beispiel auch noch helfen, neben der Videoaufnahme, die ich jetzt spontan noch sagen würde, die halt ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber oft sind es vor allen Dingen bei diesen inneren Kritikern gar nicht diese Punkte, speziell die Präsentation, sondern die geben ja ganz viele Dinge, wo wir halt sagen, das könnte ich noch besser machen. Und ja, natürlich, wir können das immer besser machen. Die Frage ist halt nur, wie andere da drauf schauen. Und gerade bei so einer Präsentation, die wissen ja gar nicht, was ich alles sagen wollte. Zum einen, da fällt das auch gar nicht auf, was ich sagen wollte. Und das muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich darf ja immer noch mal nachsetzen, egal in welcher Situation auch.
Hast du noch so eine Situation, wo du sagst, okay, das ist so ein Kritiker, der für dich selber irgendwie typisch ist? Und wenn ja, wie gehst du selber mit so einem Kritiker um, wenn der dich dann in irgendeiner typischen Situation immer mal wieder irgendwie runterzieht oder verunsichert?
Ja, also ich habe ganz viele innere Kritiker, aber was mir auf jeden Fall mal eine Zeit lang so gegangen ist, den ich auf jeden Fall positiv ablegen konnte, ist so dieser Perfektionismus. Und ich habe halt super lange gesagt, okay, den Podcast kann ich noch irgendwie besser machen, da kann ich noch irgendwie den LinkedIn-Beitrag noch besser schreiben oder ja, oder
Kenne
irgendwie
ich.
sowas. Aber am Ende des Tages habe ich halt ganz oft festgestellt, dass erstens andere Menschen das nicht sehen, also die sehen gar nicht, wie viel Kraft und wie viel Zeit ich da reingegeben habe. Und denen fällt halt ganz andere Dinge auf, wenn dir überhaupt was auffällt. Vielleicht ist es auch so, dass denen gar nichts auffällt. Und ganz oft habe ich das gerade auch so, als mein Podcast in den Start gegangen ist, haben ganz viele gesagt, boah, ich könnte das ja nicht. Und dass du sowas einfach traust. Das sind dann gar nicht so Dinge, die ich gesehen habe, weil ich halt quasi vom Gefühl her schon ein bisschen weiter war und gedacht habe, das muss jetzt direkt gut werden. Und es gibt halt einfach super viele Dinge, gerade jetzt im Business, wo ich halt sage, okay, ich mache es lieber einfach mal und gucke einfach mal, was da passiert, ob da sich was ändert oder nicht. Und im schlimmsten Fall hat sich halt nichts getan. Dann bleibe ich halt einfach so. Es kann nichts passieren. Also ich habe kein Risiko. Das hat mir auf jeden Fall geholfen beim Perfektionismus. Und einen anderen Kritiker, den ich immer mal wieder habe, ist auf jeden Fall, dass ich einen sehr hohen Anspruch an mich selber habe, auch eine sehr hohe Erwartungshaltung. Und das erlebe ich halt auch zum Beispiel bei meinen Klienten ganz oft, dass sie eine hohe Erwartungshaltung an sich oder auch von ihrem Umfeld bekommen und dass da man nie allen gerecht werden kann. Und auch ich kann nicht allen gerecht werden. Und da lerne ich einfach mit umzugehen, weil ich halt einfach sage, okay, wem will ich denn jetzt eigentlich gerecht werden? Was sind denn so meine Themen, die mir besonders wichtig sind? Und alle Themen, die mir dann nicht wichtig sind, auf die ich verzichten kann, dann lasse ich die halt einfach weg und bin da halt einfach viel mehr bei mir selber. Und was mir da auf jeden Fall geholfen hat oder wie ich das auf jeden Fall weggekriegt habe, ist halt wirklich durch Coaching, dadurch, dass ich mir immer wieder selber den Spiegel einmal selber vorgehalten habe, aber auch, und das ist für mich eigentlich viel, viel wertvoller, den Blick auch von außen zu bekommen. Weil ganz oft sind das irgendwelche Lösungen oder Ergebnisse, die wir eigentlich vor unserer Nase liegen haben. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich dann wieder dachte, okay, warum bin ich da eigentlich vorher nicht drauf gekommen? Es kann doch eigentlich so einfach sein, aber ich habe es einfach nicht vorher gesehen.
Also klar, so das Feedback von außen, eine
Genau.
Perspektive von außen, einfach mal jemand anders mit draufschauen lassen.
Genau.
Glaube ich, das ist besonders dann auch spannend, wenn du an sich ein völlig anderer Persönlichkeitstyp bist als die Person, die du vielleicht draufschauen lässt. Wenn wir ja gerade bei so Führungskraft auch oft irgendwie dran denken, dass es eine Person ist, die laut ist, die selbstsicher sein muss, die dominant ist. Irgendwie so ein Bild haben wir da ja oft im Hinterkopf.
Ja.
Nur ist es ja so, dass wir auch, oder meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte, die introvertiert sind, eher so zurückhaltend sind, auch oft sehr, sehr gute Führungskräfte sind, aber eben auf einer anderen Art und Weise.
Absolut.
Wie erreiche ich das denn als Führungskraft, dass ich mich durchsetze und dass ich Überzeugungskraft zeige, wenn ich von der Persönlichkeit her aber eigentlich zurückhaltend bin und dann denke, eigentlich kann ich das gar nicht oder ich müsste mich dolle verstellen, um eine gute Führungskraft zu sein. Das wäre schade.
Ja. Also da sind mehrere Punkte, die darauf einzahlen. Erstmal möchte ich darauf eingehen, dass du gesagt hast, dass die zurückhaltenden Führungskräfte ja auch gute Führungskräfte sind. Absolut, das würde ich voll unterstreichen. Die haben nämlich einen riesen Vorteil. Die können gut zuhören meistens schon, weil die halt tendenziell auch eher ruhig sind. Und zuhören ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die in der Führung immer wieder unterschätzt wird. Also das haben gerade vor allem die. Bitte?
Das stimmt leider. Ich habe schon
Ja.
viele Erfahrungen gemacht.
Ja, genau. Und das ist halt das Problem, dass wenn ich halt zum Beispiel jemand bin, der halt ja, selber viel erzählen möchte, viel aufbrausend bin, also diese typische Führungskraft, die du gerade so beschrieben hast, diese selbstsichere Führungskraft, die sagt, hier, jetzt bin ich da, die hat halt das Problem, dass sie halt manchmal nicht so gut zuhören kann und ihre eigenen Themen halt nur vorbekommt. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den wir von ihrer Persönlichkeitsstruktur schon haben, dass sie halt tendenziell gut zuhören können, weil sie einfach mal abwarten. Das Abwarten soll natürlich nicht so lange dauern, dass man halt eher reagiert, sondern man sollte immer noch proaktiv sein, aber das kann man halt auch lernen. Aber unabhängig, das ist schon mal erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du halt gut zuhören kannst. Und dieses Durchsetzungsvermögen, das kommt eigentlich meistens dann, wenn man ganz klare Regeln, ganz klare Linien, einen eigenen Führungsstil entwickelt hat. Was meine ich damit ganz konkret? Da nehme ich mal gerne mein Bild von der Autobahn. Am Prinzip her, jetzt, die meisten Autobahnen sind halt zwei- oder dreispurig. Ich würde gerne mal eine zweispurige nehmen, weil wenn wir jetzt mal das Extrem, einmal den einen auf die eine Fahrspur setzen, den Introvertierten und den Extrovertierten auf die andere Fahrspur, dann fahren die ja beide auf der Autobahn. Die haben aber trotzdem gewisse Begrenzungen. Und so sind es ja auch Mitarbeiter. Der eine entwickelt sich anders als der andere. Wichtig ist nur, dass sie sich in dem Rahmen bewegen und dass sie nicht mal eine Ausfahrt zwischendurch nehmen, sondern dass sie wirklich immer auf der Autobahn bleiben und in der Spur stehen bleiben sozusagen. Und das hört sich jetzt erstmal negativ an, in der Spur bleiben, aber das halt einfach zu denen passt und dann passt es halt auch zu dir als Führungskraft. Und ich erlebe ganz oft, dass Führungskräfte da halt keine klare Richtlinie sich selbst gegenüber haben. Also was habe ich denn eigentlich für eine Erwartungshaltung und diese hohe Erwartungshaltung dann auch mal zu kommunizieren oder halt auch zu sagen, meine Erwartungshaltung ist XYZ und das zu äußern. Und das führt ganz oft dazu, wenn ich dann diese Regeln für mich einmal festgelegt habe, diese Spielregeln, diesen Führungsstil, dass dadurch auch deutlich mehr Durchsetzungsstärke kommt.
Mit anderen Worten, Erwartungsmanagement, sich selbst einen Rahmen zu setzen, den Rahmen aber auch nach außen zu zeigen.
Ja, genau. Also genau, das ist ganz wichtig, sehr gut zusammengefasst, weil es ist genau so, dass ich halt eine eigene Erwartungshaltung mir gegenüber habe und das kann ja auch bei Introvertierten sehr hoher Anspruch sein. Aber auch mal drauf zu schauen, ist der vielleicht zu hoch? Ist der realistisch? Was ist denn überhaupt machbar? Gerade wenn ich jetzt vielleicht ein Jahr Führungskraft bin oder auch 10 Jahre Führungskraft, ist meine Erwartungshaltung einfach eine andere. Und das auch mal wirklich dann zu überprüfen, wie, das ist denn eine realistische Erwartungshaltung und wie möchte ich als Chef auch wahrgenommen werden? Also was sollen die Leute sagen, wenn ich nicht im Raum bin?
Das ist eine gute Frage. Und dann auch ganz bewusst seine eigenen Erwartungshaltungen anzupassen, wenn es eventuell nicht mehr passt. Man kann es ja auch mit dem Team gemeinsam machen und mal erfragen, wer hat eigentlich welche Erwartungen. Und dann kann man sich ja irgendwo in der Mitte treffen, falls es sehr auseinanderklaffen sollte.
Auf jeden Fall finde ich eine tolle Frage. Was erwarte ich von meinem Team? Was erwartet das Team von mir? Und ich habe mit mehreren Klienten schon mal so ein Kochrezept, also so ein
Ja.
Führungsstil, den wir persönlich für die Führungskraft dann machen. Also, dass man einfach sehen kann, okay, das Rezept, so funktioniert Helge und so funktioniert Laura. Und lass uns doch einfach mal schauen. Beispielsweise gibt es ja, jeder hat ja so seine eigenen Punkte, weiß ich nicht. Nimm jetzt mal einen Klassiker. Wenn ich jetzt morgens ins Büro komme, dann will ich von 9 bis 10 Uhr meine Ruhe haben. Dann spreche ich mich am besten nicht an, weil ich bin morgens echt ein Morgenmuffel, ich bin echt gereizt. Und wenn sowas dann da drauf steht, dann kann ich ja schon viel besser damit umgehen, weil dann würde ich halt frühestens um 10 zu dir kommen. Oder nee, du zu mir, ich weiß gar nicht, wie ich dich genommen habe, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass ich also dann auch genau weiß, wie derjenige funktioniert. Und das ist ja dann auch viel einfacher meistens im Miteinander. Deswegen, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Impuls, einfach mal mit dem Team über die gemeinsame Zusammenarbeit zu sprechen.
Das ist ganz spannend. Da würde ich am liebsten ja fast schon so ein kleines Persönlichkeitspsychologie-Setting mal aufmachen, um dann zu gucken, welche Persönlichkeiten sind hier überhaupt da, wer tickt wie, wer ist introvertiert, wer ist extrovertiert, wer braucht was, wer lernt wie. Und dann kann man ja auf der Ebene auch noch mal ganz anders miteinander zusammenarbeiten. Finde ich auch sehr, sehr spannend, das
Ja.
dann in diesem Zusammenhang direkt auch gleich mal mitzumachen. Das
Absolut.
hilft uns ja dann auch wiederum authentischer zu sein, weil wenn ich weiß, wie ich ticke und was ich brauche und in der Lage bin, das anderen auch mitzugeben, bin ich automatisch ja auch im Alltag viel authentischer.
Richtig,
Was
ja.
ist denn deiner Erfahrung nach überhaupt der Vorteil, wenn ein Mensch es wirklich schafft, authentisch zu sein? Also gerade jetzt in Meetings oder auch in wichtigen Präsentationen, wo es auch wirklich um was geht.
Ich muss mich halt nicht mehr verstellen, und verstellen kann sich ja ganz oft auch unangenehm anfühlen. Also indem ich zum Beispiel sage jetzt, das macht man halt so, sondern nee, das kann ja auch mein eigener Stil sein. Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, bei mir im Team wird das so gemacht, oder wenn ich jetzt das mache, dann mache ich das so, und da brauche ich halt erstmal natürlich das Selbstbewusstsein, das zu machen, und ich muss es halt auch letztendlich umsetzen auch. Also das ist ja sozusagen der nächste Schritt. Aber ich muss halt erstmal wissen, wie ich wahrgenommen werden will, und dann halt mal weg davon zu kommen, wie man das macht, sondern wie ich das selber als Führungskraft machen möchte und was denn da mein eigener Stil ist, was meine eigene Herangehensweise ist. Weil nur weil das jetzt zum Beispiel bei dir im Team funktioniert, wenn du, ich nehme jetzt auch mal wieder einer meiner Lieblingsbeispiele, wenn du jeden mit der linken Hand begrüßt morgens, und dann mache ich das auch, weil du bist ja mega erfolgreich mit deinem Team. Und dann komme ich morgen ins Team-Meeting und begrüße jeden mit der linken Hand, dann sagen die alle, hä, was ist denn mit dem Helge los? Also es passt dann gar nicht mehr zu mir. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich halt was habe, was zu mir passt, Rituale habe, wo ich Wertschätzung beispielsweise zeigen kann, wenn mir das als Führungskraft für wichtig ist. Und das ist zum Beispiel auch ja ein Punkt, woran ich dann zum Beispiel erkennen kann, also selbst wenn ich jetzt mit dem Team das beispielsweise nicht mache, wenn das Team nicht mitmachen möchte, oder wenn ich dem Team erst gar nicht sagen will, dass ich das mache, dass man sich einfach mal überlegt, warum handeln die Leute hier so, wie sie handeln? Was sind deren Motivatoren? Also warum geht jetzt die eine Mitarbeiterin zum Beispiel, warum ist die im Meeting immer ständig so laut? Oder warum die eine Mitarbeiterin, warum sitzt sie da so lustlos rum? Oder warum kommen die ständig an meinen Bürotisch? Oder, also das gibt ja ganz viele Beispiele, dass man einfach mal so überlegt, warum ist das so? Und oft ist es ja auch so, dass das durch mein Verhalten als Führungskraft unbewusst zusätzlich noch beeinflusst oder befeuert wird.
Mit anderen Worten, also ein Bewusstsein dafür machen, wieso wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, was dann wiederum auch mehr Verständnis für alle Seiten irgendwo mitschafft, ja.
Absolut, ja. Also ich habe ganz konkret, ich habe ein Beispiel. Ich hatte gestern einen Klienten gehabt, wo wir das zweite Mal über das Thema gesprochen haben. Ich will mal ganz kurz das Thema, der hat eine Mitarbeiterin, also das ist seine Stellvertreterin, und egal was die macht, die kommt ständig und sagt danach, ja, hier habe ich fertig gemacht, habe ich fertig gemacht, ist fertig. Und er hat halt deswegen tausende E-Mails in seinem Postfach. Und das ist wirklich so einfach, wenn man nachher drauf hört, ne? Aber er hat dann einfach zu ihr gesagt, boah, ganz ehrlich, ich weiß, dass du das machst. Du machst das wunderbar, aber du brauchst mir die Info nicht geben. Wenn ich irgendwas brauche, dann melde ich mich bei dir. So. Und die Mitarbeiterin hat gesagt, ach so, ja, mega cool, dann mache ich das gar nicht mehr. Weil die es halt einfach von ihrem anderen Chef davor so gewohnt war, dass sie immer ein Statusfeedback gibt, weil sie sonst Probleme bekommen hat. Und ihn hat das halt eher genervt, aber dass sie allein mal darüber gesprochen haben oder dass ihr diese Sicherheit gegeben hat, du machst das schon gut, ich bin mir da sicher, dass du es schaffen wirst. Du brauchst mir da keine Rückmeldung geben, und wenn nicht, dann melde ich mich bei dir. Allein das hat ihm so viel weniger E-Mails, so viel mehr Zeit gegeben und ihr auch gleichzeitig Sicherheit, weil sie einfach sagt, okay, dann kann ich das ja doch ganz gut, dann mache ich das. Und das hat natürlich einen sehr, sehr schönen Effekt auch für die beiden gehabt.
Geht natürlich auch wieder sehr stark in die Richtung, welchen Stil habe ich eigentlich, welchen Führungsstil lebe ich, welche Führungspersönlichkeit bin ich eigentlich? Und da würde mich mal interessieren, was denkst du denn, wie wichtig ist es denn für eine Führungskraft und auch für den eigenen Führungsstil, für die eigene Führungspersönlichkeit, zu wissen, welche Stimme habe ich eigentlich, beziehungsweise insgesamt eine starke und überzeugende Stimme zu haben?
Also das ist total wichtig, also gerade wenn es um Präsentationen geht. Aber auch da mal, ich möchte das Wort Stimme mal für ganz viele Synonyme nutzen. Also erstmal sich mal zu überlegen, das Stimme kann ja auch zum Beispiel mein Einfluss im Meeting sein, ne? Also das kann ja, also jetzt gar nicht so die Stimmfarbe, wie ich rede, sondern einfach, was ich sage oder was ich zu sagen habe. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich genau weiß, weil du es auch gerade sagtest, ganz am Anfang mit diesem Expertenwissen, dass ich halt eigentlich ein gutes Wissen ja meistens habe. Und genau das ist ja auch zum Beispiel der Punkt, dass ich mir also schon mal sicher bin, dass ich hier was zu sagen habe, dass das, was ich sage bei der Präsentation, dass das gut oder sogar sehr gut ist. Das ist sozusagen der erste Punkt, weil ja meine Stimme schon mit einzählt. Und das zweite ist, dass wie ich etwas sage, ist halt total wichtig, weil damit kann ich auch durch meine Stimme beispielsweise ja auch bewusst beeinflussen, auch unbewusst sozusagen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt besonders schnell aufgeregt spreche, dann wird der Mitarbeiter es vielleicht nicht so gut mitbekommen, als wenn ich ihm das ganz langsam erkläre. Und deswegen ist die Stimme, also auch die Stimmfarbe dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig für eine Führungspersönlichkeit.
Gerade für diese Führungspersönlichkeit an sich. Wir hatten ja auch schon gesagt, das Thema authentisch sein spielt eine Rolle. Das Thema selbstsicher sein spielt ja aber auch insgesamt eine Rolle. Inwiefern kann sich das denn gegenseitig positiv beeinflussen? Also authentisch sein, die Führungspersönlichkeit zu erkennen. Und wie weiß ich überhaupt, was meine Führungspersönlichkeit ist?
Also das wird sich auf jeden Fall positiv beeinflussen, weil allein, also wir haben ja ganz viele Dinge gemacht, um dahin zu kommen, Führungskraft zu sein oder auch um Führungskraft ernannt zu werden. Das hat ja ganz oft damit meistens was zu tun, dass ich meinen alten Job vorher gut gemacht habe oder ich konnte mich gut präsentieren, habe deswegen den Job bekommen. Und da habe ich ja ganz viele Dinge richtig gemacht. Und allein das sollte mir eigentlich normalerweise ja schon Selbstbewusstsein geben und sagen, okay, das haben andere Leute schon mal über mich entschieden, dass ich in dieser Position richtig bin oder ich bin da reingerutscht, aber das hat ja erstmal dazu geführt, dass andere was Positives über mich gesagt haben. Das sollte mir schon mal erstmal oder kann mir schon ein gewisses Selbstbewusstsein geben. Und wenn ich dann genau weiß, wie ich denn dann führen möchte, also das ist, wie ich wahrgenommen werden will, wenn ich da eine ganz konkrete Vorstellung habe, gerade ich bin auch ein Freund davon, mal zu überlegen, was sind denn zum Beispiel so meine eigenen Werte in der Führung? Was sind denn zum Beispiel Dinge, die mich halt wirklich total fuchsteufelswild machen, wenn die passieren? So, also ich nehme mal so einen Klassiker beispielsweise. Wenn jetzt das Meeting muss pünktlich sein oder was ich total überhaupt nicht mag, also ich nehme jetzt mal einfach Beispiel, die Führungskräfte sagen, dass wenn ich jetzt über irgendein Thema 10-mal sprechen muss, dass das immer noch nicht umgesetzt ist, das nervt mich total. Und das hat natürlich auch was mit Führung zu tun, dass das passiert. Da kann man auch ganz viele andere Stellschrauben nutzen, dass halt die Mitarbeiter das auch endlich mal sagen, was ich quasi denen vereinbart habe. Aber ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass ich halt selber eine Selbstsicherheit habe und das selber auch überzeugend rüberbringe.
Um das zu erreichen, beziehungsweise insgesamt, um die erfolgreichste Führungskraft zu sein, die man selber sein kann, was ist denn eine Coaching-Übung, die du einem da unbedingt mitgeben wollen würdest?
Das ist, du hast die Coaching-Übung quasi schon gesagt, weil ich würde die Frage einfach zurückstellen und würde dann einfach sagen, was heißt denn überhaupt erfolgreich? Also, was ist Erfolg für diese Person beispielsweise? Ab wann würde diese Person sagen, bin ich erfolgreich? Und das ist ja für jeden etwas Unterschiedliches. Für den einen ist es, wenn ich mal einen Mitarbeiter entwickelt habe. Für den anderen ist es die ersten 100 Tage als Führungskraft überstehen. Dann ist es vielleicht auch einfach mehr Geld verdienen. Es können ja die unterschiedlichsten Punkte sein, die für mich Erfolg bedeuten. Und da würde ich mir einfach mal überlegen, was heißt denn erfolgreich sein? Und erfolgreich sein darf dann aber nicht bedeuten, ich möchte sein so wie, sondern wirklich konkret überlegen, was ist für mich Erfolg eigentlich?
Das heißt, wir bauen erstmal unsere eigene Führungspersönlichkeit, indem wir schauen, was bedeutet es, eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit zu sein? Was heißt denn erfolgreich? Wie sieht das für jeden Einzelnen aus? Was machen wir dann als nächstes, wenn wir uns das bewusst gemacht haben?
Also das glaube ich schon, ist schon eine wichtige Übung. Was habe ich für Ziele vor allen Dingen dann auch mal zu überlegen, was ist denn mein Ziel kurzfristig? Und da meine ich jetzt gar nicht so, wo wollen wir in 5 Jahren stehen, sondern einfach nur, was ist denn mein Ziel als Führungskraft? Was möchte ich bewirken mit meiner Führung? Und das sind, glaube ich, schon, das ist eine weitere Übung, die man dann machen kann. Also wie will ich wahrgenommen werden? Was soll quasi in meiner Führung anders sein? Auch da zum Beispiel erlebe ich immer meistens zwei Typen an Führungskräften, wenn sie dann Führungskraft sind. Also entweder sagen die, ich möchte das eigentlich genauso machen, wie Laura das gemacht hat. Und ich möchte mein Team genauso weiter begleiten. Oder aber die sagen, boah, der Helge war vorher hier Chef, ich will das alles ganz anders machen. Und dass man sich dann aber auch überlegt, wie könnte ich jetzt zum Beispiel die Dinge, die Laura gut gemacht hat, wie könnte ich die zum Beispiel auf mich übersetzen, dass die halt auch bei mir funktionieren, dass ich mich aber trotzdem mit wohlfühle. Und warum habe ich den Eindruck, dass der Helge das früher nicht gut gemacht hat? Was führt dazu? Was sind so Dinge gewesen, die mich selber gestört hat, die ich sofort ändern würde. Und ganz oft ein Punkt, den ich dann immer wieder höre, gerade wenn wir in größeren Unternehmen tätig sind, dass dann gesagt wird von Führungskräften, ja, ich kann mich ja gar nicht hier im Unternehmen da frei entfalten. Oder ich kann ja, da muss ja die Dinge, die mir vorgegeben werden, muss ich ja einfach nur umsetzen. Und dann möchte ich einfach mal so den Impuls geben, wer sagt, dass das so gemacht werden muss? Das ist halt auch ganz oft unser eigenes Denken. Und ich will damit gar nicht sagen, dass wir jetzt die Revolution anstreben sollen, aber es ist halt auch völlig okay, als Führungskraft auch mal zu sagen, mal Nein zu sagen und auch mal zu sagen, zahlt das wirklich auf mein eigenes Ziel ein? Kann ich das überhaupt vertreten? Möchte ich das überhaupt auch vertreten?
Ich wäre manchmal tatsächlich dafür, eine Revolution zu starten. Das ist auch eigentlich eine schöne Idee, das irgendwie so zu machen. Vor allem finde ich aber den Punkt auch total super zu sagen, alles zu übersetzen, bis es zu dir selber optimal passt, zu deiner
Ja.
Art und Weise, wie du es machst, wie du es alles angehst. Das finde ich total schön. Was
Cool.
würdest du uns denn so zum Schluss als Schlusswort gerne mitgeben wollen, Helge?
Jeder kann Führungskraft werden. Das möchte ich dazu sagen. Also vielleicht eine kurze Erklärung, warum ich das sage. Weil ganz oft erlebe ich es immer noch, dass, also jeder kann halt Führungskraft lernen, auch werden, lernen. Das wollte ich damit, meine ich damit. Also jeder kann es lernen, Führungsskills anzueignen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ja, denen ist die Führung in die Wiege gelegt oder der kann das besonders gut, weil der hat ja das und das schon mal gemacht. Ja, das hilft den Personen, aber trotzdem werden so noch keine Führungskräfte entwickelt, sondern da gehört halt viel, viel mehr zu. Und das sind alles Skills, die jeder lernen kann.
Es geht so ein bisschen der Rahmen zurück zum Anfang, das würde ich gerne dann noch ergänzen. Dieser Gedanke, eine Führungskraft muss nicht zwangsläufig extrovertiert sein oder muss nicht zwangsläufig so sein, wie man das vielleicht im ersten Moment
Richtig.
im Kopf hat. Und da war ja dein Gedanke auch sehr schön, dass eine introvertierte Führungskraft auch sehr oft noch empathischer ist, noch besser zuhören kann. Also das heißt, dieses Bild, was jemand vielleicht im Kopf hat, wie nur eine Führungskraft sein kann oder wie nur ein erfolgreicher Vortrag sein kann, kann ja auch auf ganz vielen verschiedenen Art und Weisen auch sein. Und so jeder für sich kann sicherlich eben seine eigene beste Führungspersönlichkeit dann rausfinden. Das finde ich total schön und jeder kann es lernen, finde ich auch klasse.
Und ergänzend dazu, also das ist halt auch ganz wichtig, dass man auch erstmal sich selber führen sollte und dann kann ich halt andere führen.
Das ist doch ein fantastisches Schlusswort. Helge, wo finden wir noch mehr von dir und den Podcast und alles, was du so machst?
Genau, also generell, wenn man einfach auf meine Internetseite geht, www.helge-schräder.de, da findet ihr auf jeden Fall mehr Informationen zu mir. Ich habe, genau wie du gesagt hast, einen eigenen Podcast, Führungskraft heißt der. Ansonsten bin ich in allen sozialen Medien vertreten, hauptsächlich bei LinkedIn, da ist eigentlich so mein größter Schwerpunkt, bin aber auch überall anders. Also von daher einfach meinen Namen eingeben, da wo es möglich ist und da bin ich mir sicher, was rauskommen bei.
Alles klar, wunderbar. Du kannst ja auch einfach die Shownotes von dieser Podcast-Folge hier anschauen. Da verlinke ich natürlich auch alles von Helge mit dazu. Findest du unter seidirselbstbewusst.com/Helge-Schreder. Und dann danke ich dir in dem Sinne hier auch Helge ganz doll für deine Zeit und für deine spannenden Gedanken und Impulse und sage bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao, Laura. Vielen Dank.